Wie gefährlich sind Desinformation, Fake News? Gibt es jetzt diese Berichte aus Großbritannien, diesen offenen Brief der großen Telekommunikationsunternehmen, die die Leute inständig bitten, die 5G-Funkmasten nicht mehr abzufackeln, weil Leute rumlaufen und die anzünden, weil es halt diese Verschwörungstheorie gibt, dass sich das Virus über 5G verbreitet.
Das ist Ulrike Klinger. Sie ist Juniorprofessorin für digitale Kommunikation an der FU Berlin und Forschungsgruppenleiterin am Weizenbaum-Institut für eine Gruppe, die sich mit Nachrichten, Kampagnen und der Rationalität öffentlicher Diskurse beschäftigt.
Also, oder wenn die Leute anfangen, Chlordioxin, meine ich, war das, ne? Also so was, Reiniger von Aquarien und so weiter zu trinken, weil sie irgendwo in WhatsApp-Gruppen gelesen haben. Das hilft. Das desinfiziert den Rachen.
Erstmal nein. Chlordioxid hilft natürlich nicht gegen Corona. Es hilft auch nicht gegen Autismus, Krebs, HIV, Hepatitis oder Grippe, wie auch schon behauptet wurde. In den letzten Wochen bin ich so oft über Begriffe wie Desinformation, Fake News oder Infodemie gestolpert, dass ich mit Ulrike sprechen wollte, um zu verstehen, warum das gerade jetzt so intensiv diskutiert wird. Und damit herzlich willkommen ein zweites Mal aus meinem improvisierten Wandschrankstudio im Homeoffice. Mein Name ist Sascha Friesecke, ich bin einer der Direktoren des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und ich versuche mir mit dieser Reihe zu erarbeiten, welche Rolle die Digitalisierung in der aktuellen Corona-Krise spielt. Also ich glaube, als erstes musst du mir mal erklären, was das genau ist, Fake News. Also gibt es da eine Definition, mit der ihr arbeitet, wo ihr sagt, dann, wenn das und das vorliegt, dann ist es das?
Da gibt's natürlich auch viel Literatur dazu. Und wenn man das mal so über den Daumen gepeilt anschaut, sind eigentlich immer zwei Elemente da drin. Und das eine betrifft die Faktizität, also stimmt was oder stimmt es nicht, wobei das eben auch nicht so dichotom ist, sondern es geht eben da, ist auch graduell, ne? Und das andere ist Intentionalität, also Faktizität und Intentionalität. Das sind zwei Elemente, die eigentlich immer in den Definitionen mit drin sind. Das heißt, wenn etwas manchmal stimmen Dinge einfach nicht aus Versehen, also typische Zeitungsente oder so, ne? Das wäre jetzt keine Desinformation oder kein Fake News. Also Fake News, Desinformation sind immer Dinge, die absichtsvoll mit der Absicht, Öffentlichkeit auch zu täuschen oder zu beeinflussen, verbreitet werden. Da steckt immer eine Intention dahinter. Und wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, das ist dann der Punkt, wo wir von Desinformation oder Fake News sprechen. Ich persönlich benutze Fake News eher immer so mit Gänsefüßen versehen, weil es ein sehr politisch aufgeladener Begriff ist, der eben auch sehr instrumentalisiert wird. Also Donald Trump spricht ja immer von Fake News, um Journalismus zu delegitimieren. Mhm. Es ist so ein bisschen ein Begriff, der sich jetzt so im populären Diskurs durchgesprochen hat. Für den wissenschaftlichen Diskurs fände ich jetzt Desinformation oder Disinformation sinnvoller.
Mir ist halt aufgefallen, und das ist der Grund, weswegen ich mit dir sprechen wollte, dass dieses Thema der Desinformation selbst momentan sehr stark medial bearbeitet wird.
Genau, und das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, mit dieser besonderen Nachrichtensituation, die wir gerade haben. Also, dass sich wirklich alles drauf konzentriert, auf Corona, auf das Virus, auf die Verbreitung, sodass die üblichen Fake News, Desinformationen natürlich auch noch da sind und rumschwirren, aber überlagert werden von diesem Thema. Und wenn man eine Krise hat, noch dazu so eine wirklich große Krise, also eine ganz neue Situation, ganz unverhofft, die wirklich auch mit massiven Einschnitten ins Alltagsleben begleitet ist, dann ist das Informationsbedürfnis hoch. Da will man wissen, was los ist, da will man informiert sein. Die Leute haben Zeit. Also die Nachrichtennutzung ganz generell ist ja massiv angestiegen in den letzten Wochen. Und wir können natürlich besser quantifizieren, wie viel an Fake News, Desinformation ist gerade eigentlich unterwegs, weil sich eben alles auf dieses eine Thema bezieht. Und das kann man einfacher, ein bisschen einfacher tracken und beobachten als eine Nachrichtenlage, wo ganz viele Themen durcheinander gehen.
Also um das nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen, ich sage, das sind jetzt zwei Themen, die du angesprochen hast. Auf der einen Seite haben wir halt eine sehr starke quasi Verengung der Nachrichtenlage, dass es quasi ein dominantes Thema gibt und dass Fake News, die sowieso immer da sind, jetzt sich auch stärker konzentrieren auf dieses eine dominante Thema und durch dieses dominante Thema uns jetzt auf einmal sichtbarer werden. Das heißt, die Effekte davon, die wir sonst auch haben, sind auf einmal stärker präsent, weil wir quasi sehr monothematisch momentan in unseren Unterhaltungen sind.
Ja. So kann man ja sehen, die anderen Sachen gibt es natürlich auch noch. Und eben die negativen Effekte von Desinformation jetzt eben auch deutlicher werden. Ja.
Das, was wir gerade erleben, was Nachrichten angeht, quasi so diesem, wenn man das Wort auseinander nimmt, dass es Informationen sind, nach denen man sich richtet, dann ist auf einmal die Nachrichtenlage momentan so, dass jeden Tag irgendwie Informationen kommen, die eine ganz einschneidende Folge haben können für das individuelle Leben. Wo ich quasi morgen mein komplettes Verhalten anders sein kann als gestern. Und das habe ich ja normalerweise fast nie. Und wenn dann auf einzelne Sparten der Gesellschaft. Aber dass eine Gesellschaft quasi aus den Nachrichten erfährt, was sie die nächsten Tage zu tun und zu lassen hat, ist eine Situation, die ich so nicht in Erinnerung habe, das schon mal erlebt zu haben.
Ja, genau so ist das. Also Nachrichten geben ja Orientierung. Wir können ja gar nicht alles wissen und alles gar nicht beobachten. Also der Sinn von Medien ist ja die Selbstbeobachtung von Gesellschaft. Die meisten Dinge kennen wir einfach nur aus den Medien. Niemand von uns oder die wenigsten von uns haben Angela Merkel mal persönlich getroffen oder so. Also was passiert in der Welt, das wissen wir aus Medien, aus Nachrichten. Das ist ihre Funktion. Und wenn man eben so eine Situation hat, wie jetzt gerade eben, ist dieses Bedürfnis noch mal höher. In Deutschland ist generell ein Land, in dem im internationalen Vergleich relativ viele Leute Nachrichten schauen, sich aktiv informieren. So ein bisschen ändert sich das auch durch Social Media. Wir haben hier relativ viel Angebot an Nachrichten. Wir haben öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben ja noch viele Zeitungen, die abonniert werden. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Und das wird eben im Moment gerade wirklich total stark genutzt und nachgefragt, auch im Fernsehen, die Mediatheken, auch im Privatfernsehen. Also die Abrufe von Nachrichtensendungen gehen total durch die Decke. Dann gibt's aber eben auch noch die anderen. Also das ist halt das eine, ne? Also Fernsehen ist ja im traditionell in Deutschland eigentlich überall die Hauptnachrichtenquelle. Das ändert sich mittlerweile in verschiedenen Altersgruppen. Und dann haben wir eben noch diesen ganzen Bereich, dass jetzt jeder und jede selber Nachrichten senden kann und ein Publikum erreichen kann. Und also insofern werden einfach auch, sagen wir mal, alternative Nachrichten sichtbarer.
Ja, und was ich beobachte, was ich ganz spannend finde, ist, also in der Betriebswirtschaftslehre würde man das so Sense-Making nennen, dass die ganze Gesellschaft eigentlich damit beschäftigt ist, gerade selbst versuchen zu verstehen, was das für eine Situation ist. Und üblicherweise ist es ja so, dass man nur sich selber quasi irgendwie Informationen draufschaufeln muss, um zu verstehen, was los ist, dass aber Experten bereits wissen, wie die Situation aussieht. Während jetzt eigentlich alle gerade damit beschäftigt sind, rauszufinden, was ist das eigentlich für eine Situation und sich die Lage ja auch jede Woche verändert. Also wir haben Annahmen, wir haben Hypothesen, eigentlich ein riesengroßes wissenschaftliches Experiment. Wir versuchen, können wir damit eingreifen und so weiter. Und dass ich merke in meiner Umgebung, dass dadurch einmal dieser Drang ist, sich zu informieren, aber auf der anderen Seite eben dieser Drang da ist, quasi selber zu Schlüssen zu kommen, wie man damit umgeht. Und das, glaube ich, ist dann auch so ein Nährboden dafür, selber ganz viel zu teilen, weil man sagt, ich habe mich jetzt da eingelesen und hier ist, was ich glaube, beitragen zu können zu der aktuellen Debatte.
Klar, man muss natürlich auch mit Ambivalenzen umgehen können. Also die Informationen, die wir da sehen und hören und bekommen, die ändern sich ja auch. Die Lage ändert sich ja einfach auch. Wem schreibt man Expertise zu? Wer kann dazu was sagen? Und auch die Experten ändern teilweise ihre Botschaften im Moment oder sagen wir mal, passen das der Lage an. Also die Frage, soll ich jetzt Masken tragen oder soll ich keine Masken tragen? Ne? Also das ist dann innerhalb von Tagen eine andere Botschaft. Ist das gut? Braucht man das nicht? Das sorgt natürlich auch für Unsicherheit und verstärkt eben dieses Bedürfnis, sich informieren zu wollen und auch Dinge weiter zu verbreiten, die man gehört hat.
Dinge weiter verbreiten, die man gehört hat. Neben Ulrike habe ich zum Thema Desinformation auch mit Johannes gesprochen. Johannes ist Radio- und Fernsehjournalist und macht ganz tolle und aufwendige Radio-Features, beispielsweise für den Deutschlandfunk. Ich habe etwas Angst, Johannes aufzunehmen, weil er Profi ist und vermutlich über mein Wandschrankstudio nur schmunzeln kann. Aber ich will unbedingt mit ihm sprechen, denn Johannes ist nicht nur Journalist, sondern auch mein Nachbar. Er lebt in der Wohnung direkt neben mir und wir hatten hier im Haus unsere ganz eigene Desinformationskampagne, über die ich mit ihm reden will.
Genau, ich gebe dir einfach die Info, was im Haus gerade passiert.
Meine Angst war unbegründet. Johannes ist super. Wir treffen uns am Fenster und er bietet mir sogar an, ein Mikrofonkabel rüberzuwerfen. Bevor wir dazu kommen, was hier im Haus genau passiert ist, sprechen wir noch über die Anpassungsschwierigkeiten, die unser neues digitales Leben so mit sich bringt.
Andere interessante Sache, ich habe neulich so Thema Digitalisierung, ne, schweift jetzt ein bisschen ab, aber so ein 3 Stunden lang mit einem Freund per FaceTime gesprochen. Wir haben dabei beide Wein getrunken und am nächsten Morgen bin ich so durch mein Zimmer gestolpert und wollte aufräumen und habe sein Weinglas gesucht und dachte, ich habe jetzt nur eins gefunden, es muss ja seins auch noch irgendwo stehen. Wo habe ich das denn hingestellt? Weil das so cool war, das Gespräch, und weil das so trotzdem so direkt war, dass es sich fast angefühlt hat, zumindest tatsächlich echt in so gefühlt hätten, als wäre er hier gewesen wäre. Das fand ich auf jeden Fall mega awkward und spannend, diese Situation beim Aufräumen.
Ich fand die Geschichte so gut, dass ich sie einfach drin lassen musste. Aber jetzt kommen wir doch zum eigentlichen Grund, aus dem ich mit Johannes sprechen wollte.
Also, bei uns im Haus gibt's eine WhatsApp-Gruppe, die für die Corona-Zeit eingerichtet worden ist, und ich bin da auch irgendwie reingestolpert und gefragt worden, ob ich da Mitglied sein möchte für den Austausch, falls mal irgendwas ist, und natürlich habe ich da ja gesagt im Hausflur, als ich gefragt wurde, und da haben sich dann einzeln alle Menschen, fast alle, du ja nicht, aber viele Menschen, die hier wohnen, angemeldet und gesagt, so, jetzt bin ich hier, und sich kurz vorgestellt, ich bin die Kerstin, die Anja, der Dings, der Bums, und haben hier und da sich mal so ein bisschen ausgetauscht, wo es gerade irgendwie die tollsten Kartoffeln gibt, dass es jetzt bei Edeka aktuell wieder Klopapier gibt zum Beispiel, ist vermeldet worden kürzlich. Was aber auch ganz spannend ist, ist, dass natürlich auch die Politik dann hereingefallen ist über diese Gruppe, denn einer unserer Nachbarn hat dann so YouTube-Videos auf einmal gepostet, auch so ganze Videos hochgeladen, die halt davon erzählt haben, von der großen Corona-Verschwörung. Wollte sich darüber unterhalten tatsächlich und wollte diskutieren darüber. Darauf hatten aber die anderen irgendwie keine Lust und haben dann ihn gebeten, es nicht zu posten, no politics in der Gruppe. Und dann war auch eine Zeit lang Ruhe, dann ging es eher wieder um das Alltägliche. Und dann kam es jetzt zum großen Krach am Ende tatsächlich, weil er nochmals Videos von bestimmten Plattformen gepostet hat und daraufhin aus der Gruppe verwiesen worden ist, heißt nicht mehr Mitglied ist. Und ich fand das so interessant, einmal, weil natürlich, also ich habe beruflich manchmal mit Verschwörungstheoretikern zu tun, die schreiben mir Briefe oder ich treffe die, wenn ich Interviews führe oder so, weiß, dass Freunde von mir in ihren Familien auch Leute haben, die bestimmte Fragen stellen zu Reichsbürgern oder was weiß ich. Und jetzt auf einmal ist natürlich dieses Thema hier im Haus, und aus dieser Friede, Freude, Corona-Hausgruppe ist auf einmal so ein ganz politisches Thema geworden. Und auf einmal ist das natürlich in dieser Nachbarschaft so. Und das Interessante ist ja, wie begegnet man sich? Begegnen diejenigen, die da mitdiskutiert haben, sich jetzt bei uns im Treppenhaus? Ich glaube, dass das nachhaltig für die Stimmung im Haus, die ja eigentlich ganz kollegial nett ist, schwierig sein könnte. Also ich habe da nicht mitdiskutiert, aber ich finde das ein ultra spannendes Phänomen, das da gerade passiert.
Das ist auch so eine Situation, wo man etwas erfährt, was man eigentlich am liebsten nicht erfahren hätte und jetzt nicht in der Lage ist, die Zeit zurückzudrehen und wieder zu dem Punkt zu kommen, wo man das nicht wusste. Also es ändert die ganze Dynamik des Zusammenlebens in diesem Haus, und das finde ich ganz, ganz spannend zu beobachten.
Ich weiß, wie der Nachbar heißt, ich weiß aber gar nicht, wie der aussieht, habe auch nicht mitdiskutiert, deswegen werde ich dieser Person wahrscheinlich ganz normal begegnen weiterhin. Aber für diejenigen, die da wirklich beteiligt sind, finde ich es schon interessant, ja, wie die sich künftig begegnen, weil natürlich kann man sich Familie, Nachbarn nicht aussuchen, und eine Aussprache wird es auch nicht geben, sondern es wird immer in diesem Haus, in unserem mintfarbenen Hausflur stehen und da so rumliegen die nächsten Jahre. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Auch weil es dann so eine Gruppendynamik gab natürlich, ne, dass quasi ein großer Teil dieser Menschen in dieser Gruppe auf denjenigen, der diese Gedanken und diese Videos da verteilt hat, auf den zu sind und meinten, hier, hör auf, das zu posten und wir wollen das nicht und so weiter. Das heißt, es ist natürlich auch eine, für denjenigen, der das gepostet hat, ja, wenn man sich da so reinversetzen will, eine ganz schwierige Situation ja auch. Also ich möchte nicht in einem Haus wohnen, wo ich weiß, ob die Hälfte der Nachbarinnen und Nachbarn hält mich jetzt für einen kompletten Vollidioten oder hält mich für gefährlich oder glaubt, dass ich eine Nazi bin oder was weiß ich. Bietet auf jeden Fall großen Sprengstoff. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, als diese Gruppe eröffnet worden ist.
Ja, ich muss sagen, dass ich immer so die Tendenz habe, wenn mir, ich finde ja diese Verschwörungstheorien deswegen so immer interessant, weil die ja eigentlich so eine Welt zeichnen, die viel spannender ist als die Welt, in der ich das Gefühl habe zu leben. Das immer so eine, also ich habe immer das Gefühl, wenn man drei Leute hat, die ein Geheimnis behalten sollen, funktioniert das schon immer nicht. So, und diese Verschwörungstheorien gehen ja immer davon aus, dass eine große Gruppe sich abgesprochen hat und irgendwo gemeinsam an den Zügeln zieht und das auch noch hinkriegt und es aber auch noch hinkriegt, dass das quasi nicht rauskommt, sondern dass die das irgendwie unter Verschluss halten. Und das finde ich immer so eine ganz tolle Vorstellung von so einer James-Bond-Welt, wo es wirklich dieses abgesprochene Böse gibt, was irgendwie koordiniert handelt, und finde immer spannend, quasi wenn man sich irgendwie in so eine Richtung des Internets bewegt, was dann alles los ist in den Kommentaren und wie die quasi aufeinander aufbauen, aber in sich ein komplett inkonsistentes Bild in der Regel liefern. Also ich habe dann, nachdem mir das geschickt wurde, habe ich da auch ein bisschen rumgeklickt und geguckt, was ist denn da los? Und dann sieht man in den Kommentaren immer, irgendjemand sagt, so und so sieht die Welt aus. Die nächste Person sagt, endlich sagt's jemand. Die nächste Person schreibt eine komplett andere Idee, die auch genauso irre ist, und drunter steht wieder, endlich sagt's jemand. Also es ist so ein in sich überhaupt nicht geschlossenes Bild, was nur eigentlich dadurch funktioniert, dass es von dem quasi Mainstream-Narrativ derartig weit weg ist, dass man sagt, ah ja, das ist jemand, der die alternativen Fakten jetzt mal irgendwie nach oben hebt, und geht immer davon aus, dass es so eine große, ein großes gemeinsames Geheimnis geben muss von einer ganzen Menge Leute, die es besser wissen.
Gleichzeitig steckt ja aber in ganz vielen Verschwörungstheorien ja auch immer so ein Funken Wahrheit oder so ein Funken, der total logisch klingt und der total, also wenn man zum Beispiel diese berühmte Gerede über die Atlantikbrücke und so, es gibt eine Atlantikbrücke und es gibt Leute, die sich quasi in so einem größeren, Netzwerk, einfach, ist einfach ein Netzwerk von Leuten, die sich miteinander austauschen, das ist was, so eine Art Lobby-Netzwerk, was völlig normal ist, und das gibt's ja, und dann kann man natürlich erzählen, oh Gott, die hängt zusammen mit der NATO und die machen ganz schlimme Sachen und dies und das, das ist natürlich Quatsch, aber es ist ja immer so ein Funken irgendwas drin, was zumindest valide klingt, das muss ja gar nicht valide sein. Mein Kollege Christian Alt vom Bayerischen Rundfunk hat mal ein Experiment gemacht, da gibt es ein Buch, glaube ich, auch drüber und, also weiß ich, und auch ein Radio-Feature. Die haben ein Video gemacht für dieses Radio-Feature damals und für dieses Buch, in dem sie gesagt haben, es gibt eine EU-Verordnung bald, die euch zu Rauchmeldern verpflichtet, und mit diesen Rauchmeldern werden wir abgehört und es passiert durch diesen kleinen Knopf hier drin. So, die haben gedacht, das ist so albern und so doof, das wird uns keiner abkaufen. Diese Verschwörungstheorie hängt einfach bis heute in den dafür gegebenen Äthern. Das heißt, das geht relativ fix, wie sich sowas dann verselbstständigt. Und es gibt halt Leute, die dafür empfänglicher sind und weniger empfänglich sind. Und ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich, haben Leute den Eindruck, dass die Demokratie am Ende ist. Genau, da ging es auch in dieser WhatsApp-Gruppe drum, dass unser freies Leben eingestellt werden soll und dass wir das alles mit uns machen lassen und so weiter. Und es ist ja eine Debatte, die erstmal da ist und die natürlich auch in seriösen Medien geführt wird. Und natürlich ist der Weiterdreh dann großer Quatsch wahrscheinlich. Aber das macht es mit der Diskussion eben dann auch so schwierig. Ne? Und deswegen kann man da auch gar nicht drauf eingehen, weil natürlich das quasi noch viel anstrengender macht, die Diskussion darüber. So, wo zieht man die Trennlinie am Ende? Und
was ich an dem Beispiel aus unserem Haus so spannend finde, ist nicht nur die Dynamik, die sich jetzt hier entwickelt, sondern auch das Format oder Medium oder wie auch immer man sagen will. Also eine WhatsApp-Gruppe. Das sind üblicherweise geschlossene Gruppen, in denen sich Menschen austauschen, die sich kennen. Und das kann für Desinformation ein ganz besonderer Nährboden sein.
Also wir haben in Deutschland auch im internationalen Vergleich zum Beispiel wieder ein ziemlich hohes Medienvertrauen. Das nimmt ein bisschen ab, aber es bleibt eigentlich relativ stabil. Besonders wenn man dann fragt, wie hoch ist das Vertrauen in Medien, die sie selbst nutzen, das ist sehr hoch. Dagegen das Vertrauen in Social Media zum Beispiel ist total gering. Also das ist so ein bisschen diese paradoxe Situation. Leute benutzen Medien als Hauptnachrichtenquelle, denen sie eigentlich überhaupt gar nicht vertrauen. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon logisch, weil das Vertrauen in die Plattform, in Facebook beispielsweise oder YouTube, ist total gering. Aber die Inhalte, die man dann dort sieht und die geteilt werden, oder auf WhatsApp beispielsweise, die kommen ja nicht von WhatsApp, die kommen nicht von Facebook, die kommen nicht von Twitter, sondern die kommen von Leuten, die wir kennen, die wir persönlich kennen. Und das sind Ergebnisse, die man aus der Wahlforschung beispielsweise hat. Also es gibt nichts, was so mächtig ist wie Informationen, die von Leuten kommen, die wir kennen, die wir gut kennen und denen wir vertrauen.
Vertrauen ist so ein ganz springender Punkt. Also kann man ja bei so ganz einfachen Beispielen sich überlegen, welchen Film ich angucke. Und wenn mir jetzt ein Algorithmus oder ein Filmkritiker, den ich nicht kenne, einen Film empfiehlt, dann ist wahrscheinlich mein Interesse, diesen Film zu gucken, so lala, möglicherweise, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Aber wenn mir mehrere Leute, die ich kenne und denen ich vertraue, das ans Herz legen, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit auseinandersetze, viel, viel höher. Und das ist ja bei jeder Form von Informationen ähnlich, weil es ja quasi unsere Aufmerksamkeit dahin lenkt. Das ist ja der Grund, weswegen wir den Leuten vertrauen.
Genau. Und ich habe gerade vorhin noch eine Studie gesehen von Kollegen von, ich meine, das war von aus Oxford, die einfach auch geschaut haben, woher kommen jetzt Desinformation oder Fake News im Moment. Und das sind zu einem Teil, aber eigentlich der geringere Teil, Prominente. Mhm. Der größte Anteil sind wirklich ganz normale Leute. Und das ist eben gerade die Kette, die du gerade beschrieben hast. Ne? Könnte auch eine Filmkritik sein. Aber es geht dann eben, da kennt jemand, den ich kenne, der jemanden kennt, und der kennt dann eine Krankenschwester in Bergamo. Und die hat gesagt, das und das müsse man jetzt machen. Oder der Onkel von der Nachbarin, deren Kumpel, kennt jemanden, der Arzt in Wuhan ist. Und empfiehlt Folgendes. So, das sind dann diese Legitimationsketten, wo ein Vertrauen und Expertise zugeschrieben wird, weil eben normalerweise solche Dinge wie Filmkritiken oder so funktionieren. Und das ist eben dieses, wo dann die verrücktesten Dinge kursieren und es gibt eben Leute, die das dann auch glauben.
Ja, und im Vergleich zur Filmkritik ist halt die Fallhöhe deutlich höher, wenn ich anfange mit Chlor zu gurgeln, als wenn ich mir irgendwie eine Netflix-Doku angucke, die nicht ganz so interessant ist, wie meine Freunde behaupteten.
Ja, das ist so, ja. Ja, und also ich habe vorhin nochmal auf bei Korrektiv nachgeschaut. Also Korrektiv ist ja so eine Fact-Checking-Plattform. Und die haben eine Seite, wo sie einfach sammeln, was so gerade zu diesem Thema Corona unterwegs ist und fact-checken das dann und sagen, also meistens ist ja nicht alles komplett falsch. Ja, ist das richtig? Ist das teilweise richtig? Ist das teilweise falsch? Oder ist das komplett ausgedacht? Meistens ist das ja nur so ein Spin, der über so Halbwahrheiten liegt. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist komplett irre, was man da so alles liest, was an Informationen zirkuliert. Eben nicht nur 5G ist schuld und wir brennen jetzt die Funkmasten ab. Also auch eine gute Quelle, wo man sich informieren kann.
Die Plattform, die Ulrike gerade angesprochen hat und auf der man eine Liste mit Desinformationen zu Corona findet, erreicht man unter korrektiv.org. Korrektiv vorne und hinten mit C. Du hast in unserem Vorgespräch, vielleicht können wir da noch drauf eingehen, erklärt, dass wir immer glauben, dass andere viel stärker von Desinformationen beeinflusst werden als wir selbst. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Erstens, ob das so ist und zweitens, woran das liegt.
Ja, das ist ein Effekt, der aus der Medienpsychologie bekannt ist seit den 80er Jahren. Also erstmal das gar nichts mit Digitalisierung oder Social Media zu tun. Das ist der sogenannte Third-Person-Effekt. Also da geht es um Dritte, da geht es um andere. Und eben gerade, wenn man Medienwirkung untersucht, vor allen Dingen die Wirkung von negativen oder vermeintlich negativen Medieninhalten wie Gewalt, zum Beispiel, sieht man das immer wieder, das ist wirklich ganz durch die Jahrzehnte empirisch immer wieder belegt worden, sagt dieser Effekt, dass wir glauben, andere sind stärker beeinflusst von Medien als wir selbst.
Wenn wir das jetzt mal auf das Gewaltthema quasi als Beispiel, was würde das dann heißen?
Ja, das ist dann, wenn wir zum Beispiel an diese Gewaltspiele, Videospiele, Ego-Shooter und diese Dinge denken. Ne? Da kommen dann diese Fragen, soll man das regulieren, soll man das verbieten, was macht das mit Jugendlichen? Und da kann man diesen Third-Person-Effekt ganz gut beobachten. Also wenn ich diese Spiele spiele, weiß ich, das ist ein Videospiel oder Erwachsene beeinflusst das weniger als Jugendliche. Also dieser Glaube, die anderen seien viel stärker beeinflusst und beeinflussbar von Medieninhalten als ich. Das ist eben dieser Effekt. Oder Werbung zum Beispiel. Also ich weiß ja, dass das Werbung ist, ne? Aber die Leute, die rennen jetzt los und kaufen das Zeug. Ist doch völlig klar.
Also man unterstellt sich selbst eine größere Mündigkeit als dem Rest der Gesellschaft.
Genau, eine größere Kompetenz. Also eben bei diesen negativen Dingen. Und das trifft auf Desinformation auch zu. Meistens, also es gibt ja Studien, die zeigen, dass sich Fake News, Desinformation schneller, weiter und tiefer in sozialen Netzwerken verbreiten als faktisch richtige Informationen. Und es liegt daran, auch eben an uns, dass wir dieses Zeug ganz viel teilen. Also das sind nicht irgendwelche ominösen Bots oder Trolle, die da jetzt schuld sind, sondern machen wir alle schön mit. Und das liegt daran, dass das Informationen sind, die nicht redundant sind. Also Informationen, die faktisch richtig sind, sind meistens redundant und ein bisschen unglamourös. Wenn ich sage, die Erde ist rund und 1 + 1 = 2, haben wir alles 1000-mal gehört. Wenn ich aber sage, in Venedig schwimmen jetzt Delfine in den Kanälen herum, weil die Menschen sich zurückgezogen haben. Die Natur erobert Venedig zurück und dann gibt es diese Bilder von Delfinen, was natürlich Quatsch ist. Es ist lustig, es ist interessant. Ist doch ein Wahnsinn, Delfine in Venedig, oder?
Ich finde, da ist auch so eine direkte Parallele zur wissenschaftlichen Arbeit, weil in der Wissenschaft wir ja auch sagen, dass eine Theorie besonders dann ganz toll funktioniert, wenn sie irgendwie so einen kontraintuitiven Teil enthält. Also irgendetwas, wo man sagt, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Also bei diesem Third-Person-Effekt, dass man eben sagt, die gehen alle davon aus, dass sie mündiger sind als alle anderen. Echt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dass das eben auch, was diese Nachrichten angeht, deswegen in meinen Augen ganz gut funktioniert, weil sie eben diesen Überraschungsmoment haben. Etwas, wo man sagt, das ist aber wirklich interessant. Und das, was ich beobachte, ganz spannend finde, ist, dass Leute, also ja, viel zu tun mit Leuten, die irgendwie aus dem akademischen Umfeld kommen, die alle ganz, ganz penibel sind, was ihr eigenes wissenschaftliches Thema angeht. Und da können die quasi die Methoden nicht hochgerüstet genug sein und man kann das immer noch irgendwie angreifen und sagen, aber da müsst ihr noch über die Limitationen reden, so richtig rausgefunden habt ihr das noch nicht. Aber sobald sie abweichen von ihrem eigenen Thema, sind sie bereit, irgendetwas zu teilen, ohne genau rausgefunden zu haben, wo das herkommt und oder ob das nicht irgendwie über WhatsApp vielleicht jemand einfach selber zusammengebastelt hat. Sondern weil es eben so kontraintuitiv, so spannend, so interessant klingt, ist es irgendwie wert, das weiterzureichen. Und das ist halt, glaube ich, diese, was du ansprichst, diese gefährliche Dynamik, dass da sind nicht so ein paar Verrückte, sondern das sind halt Leute, die eigentlich auf ihrem Gebiet total viel Expertise haben, sich aber trotzdem nicht quasi die Art und Weise, wie sie mit einer Rigorosität an das eigene Thema rangehen, das bei allen anderen Themen so ein bisschen außen vor lassen und sagen, ah, es klingt aber eigentlich so gut, das muss ich jetzt mal meinen Freunden schicken.
Ja, ich meine, Wissenschaftler sind ja auch nur Menschen, vielleicht besonders neugierige Menschen, überdurchschnittlich neugierig, aber wir sind soziale Wesen, wir sind neugierig, wir interessieren uns, was um uns herum passiert. Und wenn wir da was sehen, wollen wir das natürlich teilen mit den Leuten, die wir kennen. Und dafür haben wir jetzt Social Media. Und das ist eben genau das, was dann passiert. Und dann sieht man unglaublich interessante Sachen. Es gibt ja auch viele lustige Sachen. Oder manchmal eben auch wichtige Sachen. Also gerade jetzt eben wieder über diese Pandemie sprechen. Da sehe ich da irgendwas, was vielleicht hilft, um mein Immunsystem zu stärken oder irgendwelche Wundermittelchen, die helfen, dieses Virus zu bekämpfen oder die Wirkung des Virus schwächer zu machen. Das will ich natürlich teilen. Das ist doch sensationell. Das ist doch total super. Und wenn dann noch Prominente oder vermeintlich Prominente mitspielen, wenn ich dann WhatsApp-Messages von Poldis Mutter habe, ja, die dann erzählt, sie kennt da jemanden, der jemanden kennt an der Universität Wien und die sagen, um Gottes Willen, Ibuprofen. Ja, da kommen einfach diese ganzen Effekte zusammen. Es ist eine neue Information, die ich noch nie gehört habe. Es ist spannend, es ist im Moment hochrelevant. Es hat diesen Promi-Faktor. Das verteilt sich dann einfach.
Und ich kriege quasi ja durch soziale Medien direktes Feedback. Leute irgendwie schreiben bei WhatsApp zurück oder liken es auf Facebook oder Twitter, retweeten es und so weiter, sodass ich ja direkt sehe, ah, das kam gut an. Da habe ich was rausgefunden. Viele Leute finden das irgendwie spannend, was ich da rausgefunden habe. Da werde ich mal weitersuchen, ob ich noch mehr finden kann, um die Leute weiter bei Laune zu halten.
Klar, vor allem, wenn man nicht raus kann. Ne? Also wir haben ja gerade nur eine mediale oder digital vermittelte Öffentlichkeit. Wir sitzen da zu Hause, haben wenig Kontakt. Manche sitzen alleine zu Hause. Da ist das natürlich besonders toll, wenn ich wenigstens ein paar Likes kriege.
Das fand ich auch, in unserem Vorgespräch hast du den Satz gesagt, das fand ich ganz eindrucksvoll, dass Öffentlichkeit gerade nicht stattfindet.
Nee, ne? Öffentlichkeit ist sowas ganz Selbstverständliches. Öffentlichkeit, klar, gibt's Öffentlichkeit. Ist ja irgendwie total logisch. Aber im Moment ist Öffentlichkeit eigentlich verboten. Also man darf nur zu zweit raus. Zwei Leute sind keine Öffentlichkeit. Öffentlichkeit hat immer was damit zu tun, dass es auch Fremde gibt, die in die Situation eingebunden sind. Also wenn ich nur in meiner Familie bin, auch wenn das eine große Familie wäre, ist das keine Öffentlichkeit. Im Moment ist Öffentlichkeit findet nur medial statt oder findet einfach medial vermittelt oder digital statt. Das ist was ganz Besonderes, also historisch sehr interessante Situation, wenn man dazu forscht.
Also ich war gestern, musste ich zum Baumarkt und ich kann sagen, Öffentlichkeit findet auch gerade im Baumarkt statt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass alle anderen Läden zu sind, gehen jetzt alle in Baumarkt shoppen. Da war irgendwie die Hölle los.
Ja, da gibt es ja auch einiges an Forschung dazu. Also die amerikanischen Malls, die den Marktplatz, den Marketplace of Ideas mehr oder weniger ersetzen. Also Öffentlichkeit ist ja per se etwas, was für alle zugänglich sein muss. Also es darf niemand, wie Habermas es gesagt hat, es darf keine Gruppen geben, die von vornherein ausgeschlossen sind oder ausschließbar wären. Und wenn man kommerzielle Orte hat wie einen Baumarkt oder wie eine Mall, da kann man ja Gruppen ausschließen. Man kann beispielsweise sagen, Teenager oder Obdachlose dürfen hier nicht rein. Also man darf nur zu einem bestimmten Zweck rein. Es gibt private Akteure, wie eben dann diese Besitzer des Baumarkts, die da ihre Hausregeln machen und bestimmen können, wer darf rein, wie lange darf man rein, was darf man dort machen. Da gibt es jede Menge Forschung dazu, inwiefern ist das jetzt Öffentlichkeit als kommerzieller Ort. Und das kann man auch auf die Plattform übertragen. Ob das jetzt ein Baumarkt ist oder Facebook. Facebook ist ja auch eine private, kommerzielle Plattform. Die Regeln werden von Facebook gemacht. Vielleicht jetzt nicht persönlich von Mark Zuckerberg, aber es gibt da sozusagen Eigentümer, die machen die Regeln. Die bestimmen, was wir dort tun können, durch die Community-Regeln beispielsweise. Aber auch durch die, also wir nennen das ja Affordanzen bei digitalen Technologien, also die Dinge, die ich rein technisch machen kann. Also ich kann Sachen liken bei Facebook und ich kann so ein Wow und Haha und Herzen da verteilen, aber ich kann zum Beispiel keinen Daumen runter verteilen. Also die Plattform, die Technologie legt ja schon fest, was ich dort darf. Also da gibt's auch Analogien, kann man auch sehen, Facebook oder so ein Baumarkt als Orte, an denen Öffentlichkeit, aber in einem kommerziellen Rahmen eben stattfindet.
Jetzt, wo du den Mark Zuckerberg schon angesprochen hast, da bin ich vorhin drüber gestolpert. Er hat da vor 4 Jahren irgendwie groß erklärt, er sei ja kein Medienunternehmen, deswegen sei er auch nicht verantwortlich für die Inhalte, die produziert werden auf Facebook. Und momentan haben wir eine sehr große Debatte darüber und auch sehr starke Maßnahmen, die von einzelnen Social-Media-Plattformen ausgerollt werden, um eben genau Falschinformationen zu reglementieren. Das ist ja was ich im letzten US-Wahlkampf beispielsweise, wo das überhaupt nicht der Fall war, wo die irgendwie die Hände Ball haben fallen lassen, gesagt haben, wir sind dafür nicht verantwortlich. Es würde mich interessieren, aus so einer wissenschaftlichen Perspektive, wo da jetzt dieses Umdenken herkommt und wie du das einschätzt.
Ja, man staunt, was plötzlich alles möglich ist an Content Management oder Content Moderation. Ne? Tatsächlich machen die Plattformen gerade sehr viel. Es wird wirklich sehr viel auch gelöscht und geflaggt, was von Fact-Checkern als falsch identifiziert worden ist. Nicht alles, aber relativ viel davon.
Woher meinst du denn, kommt dieser Sinneswandel, also dass man jetzt doch eingreift?
Gut, es ist auch einfacher, das zu machen in der Situation, weil, wie wir am Anfang schon diskutiert haben, es ist gerade sehr monothematisch. Mhm. Es ist einfacher zu identifizieren, was sich alles gerade an Falschinformationen mit diesem Corona-Thema verbindet. Weil ich kann dann die Inhalte untersuchen. Also ich kann einfach schauen, ich kann mir jetzt alle Tweets rausholen, in denen Corona und 5G beispielsweise vorkommt. Mhm. Das ist ja in einer normalen Situation viel schwieriger, also wo das alles viel kleinteiliger ist. Und wie gesagt, diese anderen Arten von Desinformationen, mit denen man versucht, Geld zu verdienen, also mit diesem Trick verlieren sie in 5 Tagen 10 Kilo oder die politisch motiviert sind, eben zum Beispiel gerade bei Wahlkämpfen, das ist viel schwieriger zu identifizieren und da auch was zu machen, weil da kommt dann sehr schnell die Frage, wie weit ist das legitim, wie weit ist das gerechtfertigt, wo verläuft da eine Grenze, ist das schon Zensur? Mhm. Soll man das machen? Also gerade wenn es um Wahlkämpfe geht und politisch wird. Weil die meisten Fake News, Desinformationen, das sind nicht komplett ausgedachte falsche Dinge, sondern das sind so Halbwahrheiten, Sachen, die einfach so einen bestimmten politischen Spin dann haben. Und ja, letzten Endes, Lügen ist auch ein Teil von Meinungsfreiheit. Jetzt gibt's ja, das ist dann das andere Pendel von Regulierung. Wer bestimmt eigentlich, was falsch ist und was nicht falsch ist und ob man das löschen darf und ob man das nicht löschen darf? Ich glaube, es ist relativ einfach jetzt zu sagen, Leute, trinkt Chlor, um euren Rachen zu desinfizieren. Ist relativ klar, dass das vielleicht da durch den Content Moderation gelöscht werden sollte oder irgendwie wenigstens gefleckt werden sollte. Aber wenn es um bestimmte Postings in Wahlkämpfen geht, ist das wesentlich schwieriger. Und wenn dann Regierungen anfangen zu bestimmen, was es stimmt jetzt, was stimmt nicht, was ist falsch, was ist nicht falsch, dann ist das sehr, sehr problematisch, wenn man in demokratischen Gesellschaften leben möchte.
Finde ich einen ganz spannenden Gedanken, dass quasi in politischen Debatten diese Falschnachrichten quasi aus einem bestimmten Lager herauskommen, verstärkt werden, verändert werden, aber eigentlich mit dieser Intention der Meinung eines bestimmten Lagers kommen. Während wir jetzt eigentlich so ein stärkeres gemeinsames Ziel haben. Also es gibt ja quasi nicht das Lager, das sagt, wir wollen möglichst, dass diese Krankheit lange anhält und gut funktioniert, sondern eigentlich haben wir alle das gemeinsame Ziel, dass man irgendwie gesellschaftlich mit diesem Problem umgehen muss. Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze, unterschiedliche Ideen darüber, aber eigentlich will man am Ende die Krankheit loswerden. Und das wollen eigentlich alle. Und das ist daher eine ganz besondere Situation, weil man sich quasi einig ist darüber, was das Ziel sein sollte. Nicht, was die Maßnahmen sind, aber was das Ziel sein sollte. Während in einem Wahlkampf ja beispielsweise grundsätzlich aus unterschiedlichen politischen Lagern unterschiedliche Meinungen darüber kommen, was jetzt eigentlich passieren sollte. Was ist der Fokus, was sind die wichtigsten Themen der nächsten Jahre? Und daher, ja, ist ein interessanter Punkt, dass quasi dann, wenn ich einschreite, ich ganz schnell quasi eine politische Debatte darüber habe, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder ob ich ein bestimmtes politisches Lager einem anderen vorziehe. Solange die irgendwie noch demokratisch legitimiert sind, ist ganz, ganz schwierig, da wahrscheinlich einzugreifen und die Linie zu ziehen. Während jetzt kann ich sagen, naja, erstmal tauchen immer wieder die gleichen Informationen auf. Also ich kann relativ schnell rausfinden, hier sind die ganzen Chlor-Tweets, die können wir jetzt einfach alle mal gemeinsam nehmen und irgendwie verschwinden lassen. Und damit ist jetzt niemandem direkt geschadet, wenn die verschwinden. Also es gibt ja keine politische Gruppierung, die sagt, ja, aber wir werden hier zensiert, weil unsere einzig vielleicht die Chlorindustrie.
Ja, genau. Also wer profitiert, ne? Also meine liebste Verschwörungstheorie ist ja, dass die Blumenindustrie Lady Diana ermordet hat. Weil wer hat denn profitiert, wenn wir an die ganzen Blumenfelder auf den Straßen in London denken, als Lady Di gestorben ist. Das ist hier natürlich schwierig. Und ja, stimmt, man hat so einen gemeinsamen Gegner, dieses Virus. Da sind dann die politischen Lager ein bisschen unwichtiger. Aber ich würde nicht sagen, dass es gar keine Rolle spielt, weil man natürlich auch so eine Krise sehr gut instrumentalisieren kann. Ne? Also never let a good crisis go to waste. Und das sieht man ja auch. Also dieses Virus, das wird ja zum Teil von populistischen Parteien oder Regierungen, aber einfach aus anderen bestimmten politischen Ecken immer wieder geframed als ein Virus, das von außen kommt. Ja? Also es ist ein Virus, es kommt aus China oder es kommt aus dem Westen oder es kommt von da und dort. Irgendjemand schleppt das ein. Also das ist sozusagen, es ist was Ausländisches, das ist was Fremdes, was von außen kommt. Und das ist anschlussfähig an schon bestimmte Diskurse, die wir einfach auch jenseits dieser Pandemie haben. Man kann dieses Virus einfach auch als einen bestimmten Spin benutzen, um Standardthemen wieder hochzubringen. Also aus der rechten Ecke beispielsweise. Ne? Was ist jetzt mit Geflüchteten, was ist mit Migranten? Dann zirkulieren diese Gerüchte, ja, niemand darf über Grenzen. Die Grenzen sind komplett zu, außer für Geflüchtete. Ja, die dürfen natürlich sich frei hin und her bewegen und diese ganzen Verschwörungstheorien um Umvolkung und was es da nicht alles gibt, denen kann man natürlich auch wunderbar so einen Corona-Spin geben.
Mhm. Ja, nicht nur dem. Was mir auffällt, ist, dadurch, dass wir jetzt halt quasi gesellschaftlich ein Thema haben, instrumentalisiert jeder das eine Thema für seinen Zweck. Mhm. Also egal eigentlich, womit ich mich beschäftige, muss ich, dadurch, dass wir nur ein Thema haben, jetzt einen Spin finden, warum dieses eine Thema für das, was ich mache, relevant ist. Weil ansonsten ist ja, was ich mache und denke, gerade irrelevant. Das heißt, ich bin eigentlich aufgefordert zu gucken, finde ich eine Möglichkeit zu sagen, und Corona ist ein Beleg für das, was ich sowieso immer gesagt habe.
Ja, ja, dann haben wir eine total paradoxe Situation, dass wir einerseits gerade sehr viel Rationalität in der öffentlichen Kommunikation erleben. Also es gibt, wie du vorhin schon gesagt hast, Drosten könnte gerade Seele füllen. Ja, es gibt Podcasts von Wissenschaftlern, denen massenweise Leute zuhören. Also es ist eine wahnsinnige Präsenz von Wissenschaft und die Relevanz von Wissenschaft, der gesellschaftliche Nutzen von Wissenschaft wird gerade total deutlich. Also auch für Wissenschaftskommunikation ist das sehr, sehr interessant. Also wir haben diesen rationalen, ganz, ganz starken Teil, was sollen wir jetzt machen? Wir haben jeden Tag die Zahlen, wie wachsen die? Ich glaube, jeder hat jetzt einigermaßen verstanden, wie eine exponentielle Kurve funktioniert. Also das ist der eine Teil. Aber der andere ist, dass zeitgleich eben auch ein kompletter Irrsinn blüht. Und Blüten schlägt, die unglaublich sind. Also wirklich, man muss sich diese Sammlung bei Korrektiv mal durchlesen. Einfach, es ist unglaublich. Also wenn es nicht so problematisch wäre, wäre es wirklich lustig. Ja. Was alles so an Fantasie, also was Leute sich alles ausdenken. Man macht sich ja gar keine Vorstellung, was alles zirkuliert, weil viele Sachen sehen wir ja auch gar nicht. Also das sind ja keine Plakate, die an der Straße stehen, sondern vieles läuft dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Und WhatsApp ist zum Beispiel ein Bereich, WhatsApp ist verschlüsselt, da gibt es eigentlich kein Content Moderation, da gibt es niemand, der irgendwas löschen würde. Und da verbreiten sich so die irrsten Dinge wirklich, infodemieartig, wie die WHO jetzt sagen würde.
Und damit sind wir ja wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, mit dem Vertrauen, mit Gruppen, die man kennt, mit Leuten, mit denen man sich sowieso austauscht und wo man jetzt besonders anfällig ist für diese Situation.
Ja, genau. Also das sind eben nicht irgendwelche Verrückten, die irgendwo in Russland oder im Iran oder weiß ich wo sitzen und da jetzt Fake News verbreiten, sondern plötzlich sind das Leute, die man kennt und denen man eben Vertrauen entgegenbringt. Und dann guckt man sich das Ganze mal an. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich heute auch jeder macht. Und WhatsApp, also es gibt diese tollen Befragungen von unseren Kollegen in Hamburg am Bredow-Institut. Jedes Jahr befragen, wie Leute digitale Medien nutzen, um sich zu informieren. Und haben 2019 rausgefunden, eben das ist eine repräsentative Befragung in Deutschland, dass ungefähr 16% der Deutschen oder deutschen Internetnutzer, was ja im Grunde fast alle sind mittlerweile, WhatsApp als Nachrichtenmedium benutzen. Also die bekommen ihre Informationen über WhatsApp. Nachrichten. Also nicht einfach nur so, was ist jetzt meine Sportgruppe oder so, sondern die nutzen WhatsApp tatsächlich, um sich zu informieren, was ist in der Welt los.
16%.
16%, ja. Und auch gar nicht nur so die Jungen, also das verteilt sich über alle Altersgruppen. Bei den Jungen ist es interessanterweise sehr stark Instagram. Also 23% der 18- bis 24-Jährigen sagen, dass Instagram für sie eine Nachrichtenquelle ist.
Weil Nachrichten nur noch Bilder sind.
Ja, also man kann dann fragen, was für ein Verständnis von Nachrichten steckt da dahinter. Aber was ich so spannend daran finde, ist eben, dass Social Media, nicht wie wir das vielleicht vor 10 oder vielleicht 5 Jahren noch so wahrgenommen wurde, dass das ist halt eine ganz bestimmte Gruppe, das sind vor allen Dingen die Jungen und die organisieren da halt Partys und quatschen und machen solche Sachen. Das ist längst vorbei. Also Social Media sind eben auch ernstzunehmende Nachrichtenquellen, das sind Kanäle, auf denen Leute sich informieren und rausfinden, was in der Welt passiert. Und damit verbunden ist übrigens auch ein ganz interessantes Phänomen, das News-Finds-Me-Phänomen. Haben Kommunikationswissenschaftler in Wien rausgefunden.
Also bevor wir das aufdrüsseln, was das ist, kann ich erstmal nur anekdotisch aus meinem eigenen Umfeld das total bestätigen, dass WhatsApp eben im Vergleich zu, keine Ahnung, Instagram oder TikTok überhaupt nicht etwas ist, was junge Menschen nutzen, sondern ich habe im Umkreis mehrere ältere Herren, die sehr aktiv sind auf WhatsApp und dort kleine Videos, Geschichtchen und Meme hin und her schicken und ganze Gruppen haben, die eigentlich nichts anderes tun, als genau das tun und die auch alle ältere Herren sind. Also das scheint so ein Medium zu sein, was das irgendwie geschafft hat, da komplett generationenübergreifend diese Funktion auszuüben. Und ich würde sogar sagen, bei jüngeren Leuten, die haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gehabt im Nutzen von anderen sozialen Medien. Und für viele Ältere ist es quasi so die Einstiegsdroge gewesen. Jetzt haben sie hier endlich mal ihre Freunde und nicht irgendwie Twitter, das verstehen sie nicht, mit wem reden sie da genau, sondern das ist halt ihre Truppe, denen können sie das jetzt hinschicken. Finde ich eine ganz interessante Beobachtung, dass da quasi die Altersverteilung ganz anders funktioniert als beispielsweise bei Instagram.
Ja, ich habe das immer für ein Gerücht gehalten, auch diese ganze Idee von Digital Natives, da bin ich super skeptisch, hört man auch mittlerweile relativ wenig mehr davon in der Forschung. Es gibt tatsächlich so ein Alter und auch Gender Gap in der Nutzung von digitalen Medien, den man wirklich auch ziemlich konsistent sieht. Es sind vor allen Dingen Ältere und eben Männer, die auch in Social Media aktiv sind und wirklich was schreiben. Also man kann ja das Ganze einfach nur nutzen, indem man so ein bisschen liest und der nächste Schritt wäre dann vielleicht ein paar Likes oder Herzen zu verteilen, aber wirklich was zu schreiben, sich zu beteiligen und gerade wenn es um politische oder sagen wir mal gesellschaftsrelevante Themen geht, das sind ganz überwiegend, egal was welches Medium man sich anschaut, sind das ältere Männer.
Gibt's da einen Hintergrund zu, woran das liegt?
Es gibt da ein bisschen Forschung zu Wikipedia, weil da ist das total ausgeprägt. Also man hat eigentlich ganz total oft diesen 80-20 oder 70-30 Verhältnis da, ne? Also 80% Männer, die schreiben, 20% Frauen. Mhm. Ein Grund dafür ist, man hat ja verschiedene Filter, die da reingebaut sind. Erstmal generell Online-Nutzung, haben die Männer schon die Nase vorn. Dann eben Social-Media-Nutzung haben die Männer die Nase vorn. Und dann eben, wer schreibt aktiv. Also so Stück für Stück werden die Frauen da rausgefiltert. Da gibt es eine ganz tolle Kollegin in Zürich, Esther Hagetay, die hat zum Beispiel dazu geforscht. Ein Grund dafür ist die Selbstwahrnehmung von digitaler Kompetenz. Das korreliert quasi. Also wenn ich mich selber als eine Person wahrnehme, die Ahnung hat und total gut klarkommt mit digitalen Medien, digitaler Kompetenz, dann ist die Chance höher, dass ich da auch aktiv mich beteilige und wirklich was schreibe. Das Interessante ist nun, dass man eigentlich keinen Unterschied in der tatsächlichen Digitalkompetenz von Frauen und Männern messen kann. Aber die Wahrnehmung ist hier das Entscheidende. Also Frauen sind genauso kompetent wie Männer, diese digitalen Medien zu nutzen oder einen Wikipedia-Eintrag zu schreiben. Aber sie nehmen sich weniger kompetent wahr und deswegen nehmen sie sich zurück und machen da nicht mit. Und das führt dann dazu, dass Wikipedia und Social Media auch sehr stark von Männern vollgeschrieben werden.
Es ist interessant. Es ist genau, also ich kann das quasi nur anekdotisch aus meinem Umfeld beschreiben, wo aber genau das so ist. Also mir fallen sofort so ein paar ein, die da super aktiv sind und erstens ein Mitteilungsbedürfnis haben, aber zweitens auch sich selber ganz sicher die Kompetenz zuschreiben, die Nachrichten für andere selektieren zu können.
Ja, auch wahrscheinlich Konfliktfreudigkeit, ne? Wenn ich mich da exponiere und wenn ich da was schreibe, sorgt das für Widerspruch, sorgt das für Konflikte. gibt's auch Studien dazu, Participation as Pastime, dass es Leute gibt, und das ist ein Verhalten, was bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen, die das als Hobby betreiben, was einfach total interessant finden, sich da so ein Battle zu geben in Foren oder auf Social Media und so richtig hart politisch zu diskutieren und mal gucken, wer sich da durchsetzt. Also Frauen sind auch viel auf Social Media, die posten tolle Sachen auf Instagram und so weiter. Aber eben wenn es um politische Themen gibt, die eben, wo es eben, wo man auch mit Widerspruch rechnen muss, dann finden wir da eher die Männer.
Okay, jetzt hattest du vorher, bevor wir abgedriftet sind zu Männern und WhatsApp, noch diese eine kommunikationswissenschaftliche Theorie angeschnitten.
Ja, das News Finds Me Phänomen. Also das, also gibt's tolle Forschung von einem wunderbaren Kollegen, Omero Hildes-Zuniga. Und der zeigt, dass also die, wenn man sehr, sehr stark Social Media benutzt als Nachrichtenquelle, führt das dazu, dass man diese Wahrnehmung entwickelt, ich muss mich nicht aktiv informieren, sondern die Nachrichten finden mich schon. Deswegen heißt das News Finds Me. Also auf irgendwie magische Weise werde ich schon mitkriegen, wenn was los ist, was für mich relevant ist. Ja, und da ändert sich sozusagen diese Wahrnehmung, die man vielleicht noch kennt. Es ist sozusagen auch eine Verantwortung als Bürgerin oder Bürger, mich zu informieren. Dann setze ich mich halt um 8 vor die Tagesschau oder ich lese mal die Tageszeitung. Also als mündiger Bürger kann man erwarten, dass man sich informiert, oder? Und das shiftet dann sozusagen in diese Wahrnehmung, auch weil wir so einen Informationsoverload haben. Es ist ja wirklich viel, es gibt ja jetzt nicht mehr diesen Mangel an Informationen, dass man aktiv suchen und sich informieren muss, sondern ja, da kommt ja unglaublich viel Information jeden Tag in unsere Kanäle, die wir da alle so nutzen. Und dadurch entsteht eben diese Wahrnehmung, wenn was passiert, kriege ich das schon mit, weil irgendeiner von meinen Kontakten, von meinen Freunden wird dazu schon was posten und wird das mit mir teilen. Und das Interessante an dieser Wahrnehmung ist, dass die in einem Langzeiteffekt einen Effekt hat, dass dadurch das politische Interesse und das politische Wissen tatsächlich sinkt. Also Leute, die diese Einstellung haben, ach, ich krieg schon mit, wenn was passiert, haben einfach nach einer Weile, wissen sie weniger politisch und ihr politisches Interesse sinkt. Und diese zwei Sachen sind aber relevant für Wahlbeteiligung.
Ah, okay.
Also es gibt keinen direkten Einfluss, aber eben über dieses gesunkene politische Interesse, über das gesunkene politische Wissen, kann das dann auch zu geringerer Wahlbeteiligung führen bei den Leuten, die diese Wahrnehmung ausprägen.
Ich habe Johannes gefragt, wie er denn mit der aktuellen Situation umgeht. Und ob sich dabei etwas an seiner Arbeitsweise verändert hat, beziehungsweise ob er das auch in seinem journalistischen Umfeld beobachten kann.
Also es ist ja nicht so, dass wir uns alle jetzt plötzlich für Hertha BSC, für Fußball interessieren und jetzt merken, oh Gott, alle anderen interessieren sich auch dafür, was nach 90 Minuten da auf dem Tableau steht, sondern es geht ja ganz, ganz essentiell um unser ganzes Leben, um die gesamte Planung, um Träume, die zerplatzen, um Leute, die Angst haben um ihre Gesundheit, um Angst haben um ihr Leben. Es geht um so ganz fundamentale Dinge. Es geht darum, ob ich jetzt noch im Supermarkt was einkaufen kann, ging es am Anfang. Ne? Muss ich hamstern, muss ich nicht hamstern? Und na klar, interessiert das alle. Und deswegen sind auch unsere Programme damit 24/7 voll, weil das ja jeden Lebensbereich berührt. Wir müssen jetzt ja quasi alles neu durchanalysieren und durchgucken. Wie geht's eigentlich den Schauspielern? Was machen jetzt eigentlich Verkäuferinnen den ganzen Tag? Wie machen wir denn Corona jetzt in der Weltraumfahrt, wie schützen sich Krankenschwestern? Es gibt ja, also selbst egal ob im Kulturbetrieb, ob in der, also in jedem Lebensbereich spielt es auf einmal eine Rolle. Man wird auch in jeder Dokumentation, in jedem Feature, in jedem Artikel die nächsten Jahre einfach immer lesende Zeit vor Corona, Zeit nach Corona, weil das natürlich alles beeinflusst. Ich zum Beispiel habe jetzt eine große Serie geplant über Deutschlands gescheiterte Drogenpolitik. Die sollte jetzt eigentlich gerade produziert werden, mache ich jetzt gerade nicht, weil es nicht geht. Aber Deutschlands Drogenpolitik wird sich natürlich auch im Zeichen von Corona verändern, weil wir gerade zum Beispiel erleben, dass Abhängige nicht an ihren Stoff kommen. Also ganz viele Heroinabhängige zum Beispiel, Frankfurter Bahnhofsviertel oder so, habe ich jetzt gerade heute gelesen, haben riesige Probleme, an den Stoff zu kommen, weil der einfach nicht nachkommt. Keine Flugzeuge fliegen gerade, keine Schiffe fahren ein, keine Booten sind da. Und das ist natürlich höchst problematisch, weil wenn die keinen Stoff und auch kein Methadon, den Ersatzstoff nicht bekommen, dann sieht es sehr, sehr schlecht für diese Menschen aus. Und das ist super dramatisch. Also all das fließt jetzt ein in diese Arbeit und wird uns noch super lange begegnen. Und damit einhergehen werden wahrscheinlich natürlich auch irgendwelche Falschnachrichten und Verschwörungstheorien, die dann natürlich auch erklären sollen, warum gerade alles so scheiße ist. Weil natürlich die einfache Erklärung, dass es einfach ein Virus ist, und das passiert nun mal in so auf so einem Planeten wie unserem, nicht ausreicht. Also zum Beispiel, ich habe auch die zuckersüße Verschwörungstheorie gelesen, dass die Chinesen haben das gemacht, damit Donald Trump nicht mehr Präsident wird, damit die Demokraten mehr Stimmen bekommen, weil Trump daran ja nur scheitern kann. Alles wird quasi damit erklärt irgendwie. Auch ein womögliches Scheitern des US-Präsidenten bei der Wahl im November.
Ja, das stimmt schon. Ich hätte jetzt vor 3 Monaten auch nicht angenommen, dass ich einen Podcast mache über die digitalen Folgen von einem Virus. Aber vielleicht zoomen wir noch ein bisschen rein zu dem Desinformationsthema. Also wenn Gesellschaft ein gemeinsames großes Thema hat, womit sie sich die ganze Zeit beschäftigt, dann ist sie damit ja auch anfälliger für falsche Informationen zu diesem Thema.
Ja, na klar, also wenn auch ich mit Corona-Themen arbeite, dann gucke ich mir die Quellen dreimal an. Aber auch generell, also ich meine zum Beispiel, vorab von Corona, arbeite bei einem Kultursender, letzte Woche hat sich auf einmal ein Twitter-Account von Peter Handke aufgetan. Tausende Follower auf einmal. Peter Handke, also Literaturnobelpreisträger, Riesendiskussion um sein Werk, um diesen Preis und seine politische Haltung in den 90er Jahren und so weiter, hat also jetzt einen Twitter-Account, ist also auf dem Portal, wo der im letzten Jahr komplett fertig gemacht worden ist von sämtlichen Leuten. Riesending. Und er hat auf einmal den Tod von Wim Wenders verkündet. Und es sind wenige Medien drauf reingefallen, aber sofort ging bei Twitter los, Rest in Peace Wim Wenders. Leute haben Ausschnitte aus einem Film gepostet und so weiter. Das passiert natürlich. Die NZZ, also die große NZZ, hat in dieser Woche den Tod von Enzensberger vermeldet, weil sie auf einen anderen Twitter-Account reingefallen sind. Also das passiert natürlich. Jetzt innerhalb 2 große Namen innerhalb weniger Tage, die totgemeldet worden sind auf Twitter. Und natürlich auch was Corona angeht, gibt es natürlich auch immer wieder. Also später gibt es eine große Desinformationskampagne offensichtlich aus anderen Ländern. Und da muss man natürlich schon aufpassen, klar. Es spielt immer eine Rolle, aber nicht nur erst seit Corona.
Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, gleich mit 2 Leuten zu sprechen, die sich zum Thema Desinformation von Berufswegen viel mehr Gedanken machen als ich, möchte ich natürlich auch wissen, was sie meinen, was wir alle im Umgang mit Informationen anders machen sollten.
Ich glaube, dass man seriöse Quellen benutzen sollte. Also ich würde jetzt behaupten, zum Beispiel ARD, ZDF und deutschen Radios sind eine sehr seriöse Quelle. Natürlich passieren da auch Fehler, aber im Großen und Ganzen ist das schon meistens sehr gut recherchiert. Und ansonsten einfach vielleicht 2-3 Mal checken, die Herkünfte auch checken. Also wer sind die Urheber davon? Erzählen die normalerweise auch, dass Globuli Krebs heilen kann? Dann ist vielleicht keine seriöse Quelle. Oder kommt es von KenFM? Dann wäre ich mir auch nicht sicher, ob es so krass seriös ist zum Beispiel. Also es gibt ja so ein paar Absender, die einfach nachvollziehbar schwierig sind.
Ja.
Wer auf sich aufpassen will, dass er da nicht rein eine falsche Meldung aufsieht, der muss halt einfach checken, genau wie gute Journalisten das machen. Einfach 2-Quellen-Prinzip. Steht das noch irgendwo ganz woanders und da hat derjenige das oder diejenige es nicht nur einfach abgeschrieben bei der ersten Quelle, dann könnte das zum Beispiel ein guter Verifizierungsweg sein und vielleicht auch einfach nicht alles glauben, was so im Internet steht oder in WhatsApp-Gruppen nicht rumgeschickt alles, wird.
Nicht alles glauben, was im Internet steht, ist sehr gut.
Was können wir tun? Also ich glaube, die gute Nachricht ist, es gibt schon Dinge, die wir tun können. Also es ist natürlich immer schnell, dass man sagt, irgendjemand muss was tun. Wer soll jetzt was tun? Es gibt jetzt auch wieder diese ganzen verstärkten Debatten über Regulierung von gerade Desinformation, Fake News, was teilweise echt problematisch ist, wenn dann staatliche Akteure oder Regierungen sagen, wir greifen da jetzt durch und bestimmen. Die Plattformen machen, wie gesagt, ganz viel, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Selbst WhatsApp, weil WhatsApp ist eben wirklich eine problematische Plattform. Aber die haben jetzt auch Maßnahmen getroffen, dass eben solche Kettenbriefgeschichten auch unterbrochen werden. Also wenn Nachrichten zu oft geteilt werden. Also man kann nur eine bestimmte Anzahl von Teilungen quasi vornehmen. Ist jetzt komisch formuliert, aber ja.
Hier nochmal eine kurze Unterbrechung. Ich habe vorhin erwähnt, dass mir direkt ältere Herren einfallen, die sehr aktiv in WhatsApp-Gruppen Informationen teilen und weiterleiten. Und noch während ich diese Folge schneide, erreicht mich die Nachricht, dass einer von denen sich sehr über WhatsApp ärgert. Denn er kann nicht mehr so gut Beiträge weiterleiten. Man hätte ihm sein Hobby kaputt gemacht.
Genau, also die Plattformen machen da relativ viel, aber eben wir können auch ein paar Dinge tun. Und die WHO hat ja davon gesprochen, dass wir einerseits die Pandemie haben, aber andererseits zeitgleich eben auch diese Infodemie. Und ich finde, das ist eine interessante Parallelität, die da drin steckt, auch in diesem Begriff der Infodemie, weil wir, was die Pandemie, die Krankheit oder die Virussituation betrifft, ja viel über Hygiene gerade reden. Ne? Jeder von uns kann was tun. Wir halten Abstand, wir niesen in die Armbeuge, wir waschen uns super oft die Hände. Und ich glaube, so können wir auch durch unser eigenes Verhalten, wenn wir das ein bisschen hinterfragen, im Umgang mit Social Media oder Messenger-Diensten können wir da auch einiges erreichen, ne? Also man kann dann einfach auch diese total schnelle, krasse Verbreitung von Fake News verhindern. Man kann sie nicht beenden, aber so ein bisschen verlangsamen vielleicht. Ja, flatten the curve of disinformation. Indem wir uns da ein bisschen, vielleicht ein paar Hygieneregeln auferlegen.
Glaube ich, kann man sich schon ganz gut vorstellen. Also wenn jetzt jemand irgendetwas in einer Facebook-Gruppe teilt, dass ich als allererstes mal gucken könnte, was ist denn die Quelle davon? Und wenn das irgendwie offensichtlich ausgedacht ist und oder dieses Foto schon viel älter ist als das, was drunter steht, das lässt sich herausfinden, dass man dann dazu sich mal positioniert und sagt, ja, aber hört mal, Leute. Also ich habe zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, wo der jedes Mal, wenn irgendjemand etwas schickt, was so merkwürdig zu gut klingt, um wahr zu sein, immer 5 Minuten später schickt, dass er das einmal kurz gegoogelt hat und dass das offensichtlich ausgedacht ist.
Es ist anstrengend, wenn man sich zum Fact-Checker der WhatsApp-Gruppe machen muss. Es gibt von Korrektiv netterweise, gibt es auf der Webseite ein Korrektiv-Kettenbrief, den man quasi da kopieren und immer posten kann. Wenn man sich fragt, was mache ich denn, wenn in meinen WhatsApp-Gruppen Leute immer wieder so ein Zeug posten? Und dann haben sie quasi so eine Vorlage für einen WhatsApp-Kettenbrief, der dann sagt, hallo, es ist viel unterwegs, lasst euch nicht täuschen, hier sind ein paar Links, auf die ihr klicken könnt, um zu gucken, ob das stimmt. Kann man sich's einfacher machen, muss man nicht selber alles fact-checken. Das Gehirn einschalten hilft natürlich, Dinge nicht sofort weiterzuleiten und zu teilen. Wie gesagt, also es wird auch viel Geld verdient mit Desinformation, ne? Also das sind Dinge, die sind interessant, glamourös, manchmal auch total lustig, erstaunlich. Da sind eben spannendere Nachrichten. Diese Postings wollen weitergeleitet werden, die wollen geklickt werden. Und ja, wir sind soziale Tiere. Weil das interessant ist, klicken wir auch da drauf. Und ganz viel verbreitet sich eben durch dieses Clickbait. Also man muss da wirklich ein bisschen sich zusammenreißen, vielleicht, wie wir das jetzt auch mit dem Händewaschen und der Nieshygiene machen. Jeder von uns kann da beitragen, diese infodemischen Ketten auch ein bisschen zu unterbrechen. Was man zum Beispiel auch machen kann, wenn wirklich interessante, lustige Sachen sind, eben zum Beispiel Delfine in Venedig, vielleicht war man mit jemandem in Venedig und findet das einfach nur lustig, man kann Screenshots machen. Ja, macht man einen Screenshot und teilt halt den Screenshot, weil hinter jedem Posting sind Algorithmen, die zählen mit. Die finden raus, welche Inhalte kommen mir total toll an und dann werden die noch präsenter und noch hochgerankt und noch mehr Leuten gezeigt. Da muss man jetzt nicht unbedingt zu beitragen. Wenn man nur einen Screenshot macht und den Screenshot teilt, dann zählt das quasi nicht mit. Dann kriegt der Algorithmus, wenn man ihn jetzt mal vermenschlichen will, kriegt davon wenig mit. Also das könnte man beispielsweise auch machen, wenn man es dann unbedingt verteilen will.
Das war die zweite Folge Weizenbaum im Homeoffice. Ich glaube, verstanden zu haben, dass Desinformation gerade in der aktuellen Situation ein so relevantes Thema sind, weil wir alle ein gewaltig gesteigertes Bedürfnis nach Nachrichten haben, aber auch Orientierung suchen. Wir sind alle dabei zu verstehen, was die aktuelle Situation für uns eigentlich bedeutet. Es ist in meinen Gesprächen aber auch deutlich geworden, dass wir in dieser besonderen Lage alle eine größere Verantwortung tragen. Denn Desinformationen werden nicht von ein paar wenigen Aussätzigen verteilt, sondern kommen aus der Breite der Gesellschaft und können damit auch nur kollektiv wieder eingefangen werden. Meinen herzlichen Dank an Ulrike Klinger und Johannes Nichelmann für die Zeit und Geduld, die sie mir geschenkt haben. Und auch an Philipp vom Weizenbaum, der hinter den Kulissen viel Energie in dieses Projekt investiert. Ich habe noch eine ganze Reihe an Themen auf dem Zettel und werde mein Bestes geben, das technisch und terminlich auch umgesetzt zu bekommen.